Hallo und herzlich willkommen zu Folge 313 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und da sind wir wieder.
Da sind wir schon wieder. Guten Abend, guten Tag. Ja, noch eine Woche bis zur WWDC. Ne? Sie wirft schon große Schatten voraus. Ja, Thorsten trommelte gerade leise auf dem Tisch. Man hat es nicht gehört, aber ich mach mal so.
Es wird so schön.
Ja. Ah, ja, es ist ja kaum noch zu erwarten, die Spannung. Unglaublich. Ja, eine Woche bis zur WWDC. Also nächste Woche ist noch, ne? Und danach geht's los. Und ja, in diesem Sinne hat Apple ganz turnusgemäß hier gleich die ersten Features für die 27er Betriebssysteme rausgehauen. Und zwar die Accessibility Features. Das machen sie ja immer vorlaufend bezüglich des, was ist das, Accessibility Awareness Day oder sowas, ne? Der immer irgendwie so knapp davor ist. Und ja, in diesem Sinne haben sie eine Presseerklärung rausgehauen, leider wie immer nicht viele Details, aber halt eben zumindest schon mal hier die Ankündigung für die neuen Accessibility Features, die wir bekommen werden. Und ja, das wollen wir uns natürlich heute auf jeden Fall mal anschauen. So. Und da fangen wir an, einmal mit einer Sache, natürlich haben sie betont, so in der Titelzeile der Presseerklärung, dass alles mit Apple Intelligence gemacht ist, natürlich, ja, wäre auch lustig gewesen, wenn nicht. Ja, und sie haben halt eben jetzt vor allen Dingen verstärkt die Bedienungshilfen hier ins Augenmerk genommen. Logischerweise, sie konzentrieren sich ja dann bei der Ankündigung darauf. Und ja, ein paar Sachen haben sie tatsächlich relativ schön mit Apple Intelligence ausgestattet, würde ich jetzt mal so von meiner Seite aus kommentieren. Und ja, das wollen wir uns jetzt mal anschauen, was sie da gebracht haben. Da geht es natürlich los mit einem der Hauptfeatures von den Accessibility Tools, nämlich VoiceOver. Und VoiceOver haben sie jetzt so ergänzt, dass es für Bilder detaillierte Beschreibungen liefern kann, und zwar in allen Kontexten. Also das kann wohl scheinbar, zumindest habe ich das so verstanden, auch irgendwo im App-Kontext sein oder halt eben auch in irgendwelchen Live-Feeds, wie wir gleich hinten noch sehen werden, wird das nämlich dann auch wieder referenziert. Also dann irgendwie so im Foto, in der Foto-App dann halt eben irgendwie Beschreibungen zu bekommen und so. Das scheint jetzt wohl überall zu funktionieren, diese detaillierten Beschreibungen für Bilder. Das ist ja eine sehr wichtige Sache für die Leute, die blind oder teilweise blind sind, die halt eben da Unterstützung gebrauchen können, gerade wenn sie unterwegs sind. Und ja, in der Vergangenheit haben sie da ja schon so die ersten Ansätze gehabt, aber das ist ja jetzt bei weitem nicht so gut gewesen, dass es wirklich detaillierte Beschreibungen von Bildern geliefert hat. Und ja, das soll jetzt deutlich besser geworden sein. Sie haben da so ein Beispiel-Video, wo die Person dann irgendwie so auf einen Aufzug zugeht, der gesperrt ist, wo dann irgendwie ein Schildchen auf dem Aufzug klebt, wo steht, bitte den anderen Aufzug rechts benutzen, dann so ein Pfeil rechts. Und ja gut, das System liest dann eben diesen Hinweis vor und sagt dann auch die Richtung. Und ja, in diesem Sinne kann sich dann die Person daran orientieren. Ja, klingt ja toll, ne? Also ich bin mal sehr gespannt, wie gut das wirklich funktioniert, jetzt dann mit den Gemini-Modellen, ob es dann jetzt wirklich so ist, dass man es vernünftig brauchen kann. Ja, Gedanken?
Bin ich auch mal gespannt, wie gut das funktionieren wird. Grundsätzlich finde ich es natürlich total super. warum man, also, ja gut, ich weiß nicht, ob man da Gemini-Modelle haben muss für, ne, sie können einfach Vision nehmen und Texterkennung machen live und so, also ist eigentlich auch schon, gerade für Text eigentlich gut genug, aber, ja, also, falsch ist es ja nicht, ne? Also, finde ich gut, ja, also so ist es nicht, ich finde es gut, dass sie es gemacht haben und dass,
ja, genau. Also ist, ohne es jetzt getestet zu haben, natürlich schwer, irgendwie was zu sagen. Ne? Wir hoffen einfach nur, dass es wirklich so viel besser ist, wie sie behaupten, dass es besser ist. Ne? Na schön.
Ja, es wird aber wahrscheinlich aber schon schneller werden. Also einfach von der Rechenpower her, die auf den Phones ist und mit dem neuen Model. Es kann nur gut werden.
Also kann, ja.
Kann nur besser werden, sagen wir mal so.
Ja, so im Allgemeinen, genau. Die Frage ist halt eben, was benutzen Sie da jetzt für Modelle? Hier steht zum Beispiel nicht ausdrücklich dabei, dass das jetzt on-device ist. Manchmal haben Sie es explizit dabei geschrieben, aber nicht immer. Das heißt also, es kann natürlich gut sein, dass jetzt auch die besseren Beschreibungen nur funktionieren, weil das Ganze jetzt online irgendwie mit einem großen LLM auf dem Server funktioniert, aber das, ja, sie haben es halt eben nicht konsistent dabei geschrieben, das ist schade. Werden wir dann aber später noch rausfinden. Na gut. So, dann machen wir weiter im Text. Also einmal VoiceOver ist natürlich so einmal das Hauptfeature, dass das verbessert sein soll. Das brauchen ja viele. Dann gibt es jetzt hier eine ja, erweiterte Funktionen auf dem Action-Button, den kann man jetzt so belegen, dass man auf Tastendruck hier sofort die Kamera aktiviert. Das ist ja jetzt quasi nicht neu, das gab es vorher schon. Aber man kann dann auch direkt in einen Modus reinfallen, wo man dann Fragen stellen kann, zum Beispiel, die context-aware sind. Ne? Also zu diesem System, was wir gerade vorher beschrieben hatten, wenn du also jetzt mit deinem iPhone vor diesem Aufzug stehst, wo steht außer Betrieb, benutzen Sie den rechts, dann kannst du da Detailfragen zu stellen, zum Beispiel ne, in welche Richtung zeigt der Pfeil und solche Geschichten. Ich weiß nicht, inwieweit das standardmäßig vorgelesen wird und was nicht, aber es kann dann auf jeden Fall Detailfragen zu der Szene bzw. dem Bild, was man gerade auf dem Display sieht, im Detail gefragt werden und ja, in dem Sinne kann man dann auch da Antworten zubekommen. Sehr schön. Ja, und das hört sich alles danach an, als hätten sie es ziemlich seamless integriert. Ne? Deswegen auch scheinbar systemübergreifend, dass es halt eben nicht nur ausschließlich jetzt irgendwie im Kamerafeed funktioniert, sondern scheinbar ja wirklich dann überall. Na schön. So, nächstes Feature ist die Lupenfunktion. Die Lupenfunktion, die ist in der Vergangenheit so ein bisschen alt hergebacken gewesen, also die ist nicht neu gewesen, die UI. Da hat Apple jetzt sehr dick in die Presseerklärung geschrieben, dass sie da eine neue UI für entworfen haben und ja, da haben sie auch Screenshots von gezeigt. Ich habe es jetzt nicht im Detail angeguckt, aber ja, es sieht vernünftig aus für den Accessibility-Bedarf. Es muss alles einfach schön groß und sichtbar sein und ordentliche Kontraste haben und so. Aber Apple weiß das ja eigentlich auch. Na gut. Ja, und was es dann noch Neues gibt in der Lupenfunktion, was jetzt noch nicht in dem oben beschriebenen Voice-Over-System schon drin ist, das ist jetzt Sprachsteuerung. Das ja, scheinen sie aber jetzt nur in der Lupen-App drin zu haben, weil sie es explizit hier erwähnen. Hier soll man aber jetzt in der Lage sein, sowas wie vergrößern oder Taschenlampe einschalten zu sagen, sogar ohne Triggerwort oder sowas. Und dann direkt dort die entsprechenden Aktionen auslösen zu können. Ja, muss man dann mal gucken, ob man das insgesamt dann ein- und ausschalten kann oder was auch immer man salala mitmachen können soll. Aber ja, sie sollen Sprachsteuerung unterstützen. So, und ja, wo wir schon bei Sprachsteuerung sind, das scheint auch so ein bisschen allgemeiner ins System zu gehen, allerdings jetzt nicht so hundertprozentig mit freien Phrasen. Naja, vielleicht doch, ne? Sie haben das irgendwie so hintereinander geschrieben gehabt. Ich hatte das eben als separat gesehen, aber ich sehe gerade, dass das ja scheinbar zusammenhängt. Also was sie jetzt noch machen, das ist auch so ein systemweites Sprachsteuerung mit natürlicher Sprache, haben sie das genannt hier als Überschrift. Was also bedeutet, man kann nicht mehr nur exakt einen Button adressieren. In der Vergangenheit war das ja so, dass man via Voice-Over und dann mit Spracheingabe zum Beispiel immer genau sagen musste, was auf dem Button steht, oder man musste den Index von dem Button sagen, und wenn er das nicht verstanden hat, dann hat das nicht ausgelöst und so. Also das musste schon ziemlich genau gesagt werden und war so ein bisschen finicky zu benutzen. Ich hatte das so in der Arbeit auch zum Testen benutzt und war da auch nicht so hundertprozentig glücklich mit gewesen. Und ja, da soll es jetzt eine neue Sprachsteuerung mit natürlicher Sprache geben, die quasi erlaubt, dass du sagen kannst, was du siehst. So, das heißt also, wenn es da jetzt einen Button gibt, der rot ist, und einen Button, der ist blau, dann könntest du zum Beispiel sagen, drücke den blauen Button. So, und das ist egal, ob das jetzt einfach nur zum Beispiel ein Delete-Button ist, der standardmäßig rot ist, weil das Betriebssystem ihn gerade so anzeigt, oder weil irgendein Designer jetzt entschieden hat, dass der rot sein soll. Das heißt also, das hat nichts mit dem Kontext des Buttons zu tun, sondern einfach nur mit dem Fakt, dass das Ding in rot ist und dass man ihn als roten Button beschreiben könnte. Ja, klingt im Allgemeinen vernünftig, ne? Sowas allgemeinsprachlich zu machen, kann man halt eben dann auch viel flexibler benutzen als das, was es vorher gab. Ja, würde mal davon ausgehen, dass auch das eine sehr, sehr wichtige Erweiterung für viele Leute, die das nutzen, ist, weil gerade diese Dinger sich anzutrainieren, was man da genau zu sagen hat, um verschiedene Dinge auszulösen, das ist wahrscheinlich so eine Hürde, die viele Leute in dem Bereich haben, ne, die es jetzt zu überwinden gilt. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wie gut
das ist. Da bin ich auch mal gespannt. Das ist in der Tat ja so ein Thema. Also ich bin ja schon so, wenn ich mal VoiceOver nutze, also jetzt VoiceOver in dem Falle, nicht die Sprachsteuerung, aber VoiceOver nutze, dann ist ja scheinbar dieses Wischen, bla, ne, um zu wissen, wie das alles geht. Und so finde ich schon sehr, sehr, also gewöhnt man sich mit Sicherheit auch dran, will ich nicht sagen, ne? Aber ist auf jeden Fall hart zu lernen, und Sprachsteuerung, weiß ich nicht. Also kann ich mir darum in Zukunft vorstellen, dass dann sowas ist wie Spiele das und das Lied ab. Ja, wobei, dann bist du wieder bei Siri, ne? Eigentlich, dann brauchst du schon wieder keine direkte Sprachsteuerung von dem Interface, ne?
Tja.
Also die Zukunft sieht auf jeden Fall nach Sprachsteuerung aus, haben wir ja schon öfters gesagt.
Ja.
Dass es dahin geht und
ganz stark, genau.
Ja. Mhm.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das uns schon so ein bisschen Foreshadowing liefert für die neue Siri. Denn das könnte natürlich auch gut sein, dass das alles schon Siri-Technologie ist, die sie hier benutzen.
No? Ja, mit Sicherheit.
Ja. Nein, nicht du bist gemeint. Ist natürlich mein Telefon angegangen. Sehr gut. Ja, also in dem Sinne, das sind wir mal sehr gespannt. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, was aber auch sehr toll ist, das hatte ich mir als Entwickler jetzt auch gewünscht, weil halt eben manche Apps, gerade so der Hybrid-Kack, dann nicht unbedingt gut Accessibility-Unterstützung liefert. Und in diesem Kontext hier von dieser natürlichen Sprachsteuerung hat Apple hier nochmal gesagt, dass das auch automatisch in nicht via Accessibility unterstützten Apps funktioniert. Ja, ich nehme mal an, sie schicken einfach einen Screenshot in ein LLM rein und lassen das dann entsprechend auswerten, was dann eher bedeuten würde, dass es nicht auf dem Gerät läuft, weil ja doch eher leistungsfähig. Bin ich aber mal gespannt. Ja, vielleicht haben sie es doch klein genug gekriegt durch Destillation. Sind wir mal gespannt. Aber,
du meinst jetzt, um Screenshots lokal in LLM zu kriegen?
Ja, genau. Und dann korrekt für solche Beschreibungen verwenden zu können.
Gut genug. Das sollte kein Problem sein, wahrscheinlich.
Ja, ich bin ja also nur gespannt.
Ich habe das mit lokalen LLMs ja schon probiert. Zwar auf Mac, aber dasselbe LLM oder ähnliches LLM, wie Apple verwenden wird. Dieses Gemma von Google. Und ja, also ich habe die größeren versucht. Die sind natürlich echt gut für lokale LLMs. muss man schon sagen. Allerdings brauchst du auch ein paar, bisschen Arbeitsspeicher dafür, so 30 GB frei oder so. Das wird jetzt auf dem iPhone nicht laufen. Aber ich habe auch das Kleine probiert, weil ich gerade an einem privaten Projekt bin, wo du quasi, wo ich unter anderem den Fall habe, dass ich quasi so eine kleine Tabelle einscannen oder fotografieren will und da das LLM auslesen lassen möchte, was logisch da drinnen steht und mir das als JSON maschinenlesbar zurückgeben lassen möchte. Das ging auch, du musstest den Prompt gut setzen, aber es geht. Und das würde rein arbeitstechnisch auch auf dem iPhone gehen. Und ich kenne jemanden, der, jetzt muss ich aufpassen, damit ich nicht zu viel sage, will ja keinem seine Ideen klauen, aber der auch Daten verarbeitet, lokal auf dem Gerät mit Gemma. Also das geht schon. Also machbar.
Na gut.
Klar, kommt es auf die Menge, Größe, Plan. Wenn dem jetzt einen TIFF gibst, wird er es nicht schaffen. Aber ist mal realistisch gesehen.
Ja, keine Ahnung.
Das ist machbar.
Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ne? Mal gucken, was sie und die Weiß hinbekommen. Das könnte so an der Grenze sein. Vielleicht ist es gut genug, vielleicht nicht. Naja. Oh, mal gucken. Die Einschränkung ist natürlich immer, dass sowas dann im Hintergrund laufen kann. Naja, muss es im Hintergrund laufen können?
Aber wenn
oder können sie die gesamten Ressourcen kurzfristig verwenden für sowas?
Da werden sie swappen können und du kannst ja auch nur Teile adressieren von den LLMs. Du musst ja nicht das ganze LLM in dem Arbeitsspeicher holen und so. Das macht er dann abhängig, was er braucht mittlerweile. Das habe gerade vergessen, wie die Technik heißt. Das hat aber einen Namen. Das macht LM Studio und so auch schon und die neuen Modelle alle, dass du gar nicht mehr das Ganze brauchst, sondern dass er das immer nur partiell macht und sich holt. Das klappt eigentlich auch recht gut. Klar, dauert es ein bisschen länger, dafür brauchst du halt auch nicht so viel Arbeitsspeicher, weil er das auslagern kann und so. Also das werden sie, glaube ich, ganz gut machen, da bin ich relativ zuversichtlich und der Riesenvorteil, ne, finde ich, ist jetzt halt, den man immer mal wieder mit den LLMs, die schon im System liegen, die ich sehe, ist halt, wenn du wenn die halt vom System geliefert werden, dass du selber sie nicht ausliefern musstest. Also, ne? Also das ist halt das eine, klar, im Binary sowieso blöd, wenn du so eine 4 GB Datei hast oder App hast, nur weil ein LLM mitgeliefert wird. Das kannst du alles remote on-demand-Resources nehmen. Du kannst sie natürlich auch laden lassen aus dem Netz und dir holen, das geht auch alles, ne? Aber trotzdem lade ich keine 4 GB, um mal ein Bild auszuwerten, ne?
So, ja,
auch mal ehrlich. Genau. Und da ist natürlich Local Device, also LLMs, ganz cool. Ich bin mal auf iOS 27 gespannt. Das, was ich mir halt noch so vorstellen könnte oder konnte bis jetzt, was auch eine Idee wäre, weil Apple ja relativ offen war bisher, ne, so zumindest Richtung Xcode, dass sie da tatsächlich auch eine Möglichkeit machen, selber welche runterzuladen. Was ich ganz cool fände, weil das macht natürlich Platz für spezialisiertere Sachen, die von mehreren Apps genutzt werden können. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, die App brauchen LLM, die und die und die und die und die nutzen alle dasselbe, aber ein spezialisiertes auf oder ein gutes, was für das, was die brauchen, auch gut ist, wenn du jetzt ein gutes Fotobearbeitungsthema hast, als Beispiel jetzt. Ne? Mhm. So, und das kann ich mir gut vorstellen, weil das größte Problem ist ja aktuell, selbst wenn ich selber Apps ausliefere, gar nicht an meine Sachen doppelt komme. Da kann ich mir natürlich das System, was natürlich kontrolliert, dass das ausführbar ist und ne, weil es nicht so groß ist, kein 30 GB LLM holst und so ein Quatsch, da so eine MFI-Zertifizierung von mir aus nimmt, um das auch noch mal so ein bisschen von mir aus sicherer zu machen. Apple weiß ja, wie es verkauft, wie sie verkaufen können, ne? Kann ich mir halt vorstellen. Also das finde ich halt eine interessante, also eine coole Technik, dass nicht nur die Apple Intelligence oder die Apple Foundation Models dahinter liegen oder am Ende Gemma, sondern dass man vielleicht auch ein bisschen freiere Wahl hat, wo man sagt so, ey, ich lade mir vielleicht was Größeres, weil ich habe genug Speicher auf dem iPhone, ne? Habe dafür überhaupt bessere Ergebnisse lokal oder so.
Mhm. Ja, was mich dabei noch interessiert und das wird sich dann wahrscheinlich zeigen müssen, das ist, wir sprechen ja hier jetzt von Accessibility Support, das heißt also, das muss ja jederzeit parallel laufen können. No? Und dieses Sprachmodell oder hier diese Bildverarbeitung, diese Inhaltsverarbeitung über die Bilder, das muss halt eben quasi mehr oder weniger in Echtzeit und parallel zu dem passieren, was in der App passiert. Die könnte ja auch noch AI-Ressourcen konsumieren. No? Und da wird es dann spannend zu sehen, wie sie das handeln, weil no? Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also sie müssen ja dann irgendwie Ressourcenmanagement machen, können ja dann nicht alles belegen, nur für die Voice-Over oder natürliche Spracherkennung, sondern sie müssen halt eben auch noch Ressourcen zur Verfügung halten oder zumindest verfügbar halten, die die App benutzen kann. Und was halten sie da verfügbar und wie kriegen sie das geswappt?
Werden die sich ja gute Techniken einfallen lassen. Also wie gesagt, erstens können spezialisierte Modelle sein, die du nur lädst, wenn du auch die Sprachsteuerung anhast, die dann dementsprechend optimiert sind für solche Auswertungen. Dann kannst du ja hingehen und kannst so eine App voranalysieren und gar nicht den ganzen Screenshot in Verarbeitung geben, sondern nur Teile davon, was das Ganze ja schon deutlich kleiner macht. Und wenn du vorher Interactable Button, das wissen sie ja über das Accessibility-System und sowas, und das nur da reinreichen, um sie klarer zu beschreiben, ne, sind ja auch Möglichkeiten. Also du kannst da schon deutlich optimieren, wenn du das möchtest. Ne? Also das,
ja, klar.
Ich glaube, sie werden nicht so plump sein und sagen, wir machen einfach einen Screenshot und reichen den da rein. Das ist, glaube ich, zu plump, das werden sie nicht machen.
Ja, das ist wahrscheinlich zu rechenintensiv, das ist schon klar. Genau. Aber kann natürlich gut sein, dass sie das auch kombinieren mit anderen Technologien. Wir hatten ja damals so Patente gesehen, wo sie die LLMs direkt im Flash-Speicher ausgeführt haben, statt im RAM. Das war dann zwar auch spielbar langsamer, aber dafür halt eben war der Ladevorgang, um das in den RAM zu holen, nicht notwendig. Und die Caches von den Universal Memory Systemen, die sind ja dann da in der Lage dazu, diese Sachen auch zu cachen. Und das könnte vielleicht zum Beispiel auch mit dazu zählen, dass sie da halt eben auch sehr schnelle Switch-Zeiten haben oder sowas. Ne? Dass sie da einfach so burstweise das eine und das andere benutzen können oder sowas. Naja, ich bin mal gespannt. Ne? Haben wir bisher einfach noch nichts zu gesehen. Darauf wollte ich hinaus. Und das könnte spannend werden, gerade wenn sie hier jetzt so leistungsfähige Features, die nebenbei laufen müssen, bringen eben. Ne? Hm.
Das meinte der Sascha eben dieses, ich habe gerade mal nachgeschaut, weil mir der Begriff auch nicht eingefallen ist, dieses, du hast verschiedene Experten, ne, und dieses MOE, also Mixture of Experts, da sucht er sich genau die Experten raus, die er zu dem Zeitpunkt braucht. Das heißt, der muss nicht die Rechenleistung auf das gesamte lokale Model setzen, sondern nur auf die Teilbereiche, die er für die Aufgabe braucht.
Mhm. Sind das nicht letzten Endes dann diese destillierten Varianten?
Destilliert heißt ja nur, dass das vom großen Modell ein kleineres abgeleitet wird, wo halt verschiedene Bereiche
die speziellen Funktionen unterstützt, die du
haben möchtest. Nee, da werden halt bestimmte Entscheidungsschritte in diesem neuronalen Netz gecuttet, weil die brauchst du nicht. Du brauchst nicht so viele Detailinformationen. Und so, somit kannst du das Modell kleiner machen, was dann nachher auf dein Phone passt.
Ja, okay, gut. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das verstanden habe, aber ich werde das nochmal recherchieren müssen. Aber gut, ja, ist halt eben einiges an Magie, die sie da im Hintergrund jetzt noch verwenden, um das Ganze optimal zu bekommen. Sehr gut. So, wo sind wir gewesen? Jetzt habe ich hier den Kontext verlassen. Achso, alle Apps unterstützen vernünftige Accessibility-Unterstützung, hatten wir gesagt, ne? So, weiteres neues Feature ist der Reader für Bedienungshilfen. Das ist auch so eine App, die Leute im Accessibility-Bereich verwenden, um halt eben sich zum Beispiel Dinge vorlesen zu lassen. Das ist so der Ersatz für diese Hardware-Dinge, die in der Vergangenheit da sehr häufig benutzt worden sind, die dann zum Beispiel auch so eine Kamera, eine eingebaute Lupe und dann halt eben irgendwie so eine Möglichkeit hatten, dass dann so als jemand, der nicht ganz blind ist, das dann halt eben irgendwie so groß dargestellt zu bekommen, dass man es noch sehen kann. Und davon abgeleitet gibt es ja dann jetzt hier so eine Reader-Funktion, die dann auch kombiniert ist mit der Lupenfunktion, die wir eben schon hatten. Und dieser Reader für die Bedienungshilfen, der kann halt eben dann oft auch Texte erkennen und vorlesen. Und bei Apple ist das auch so, dass es diese Funktion gibt, dass du quasi einfach da irgendwas vor die Linse hältst und er kann dann einfach den Textinhalt erkennen und vorlesen. Das hat in der Vergangenheit mit komplexen Inhalten allerdings, wie so oft, nicht wirklich zuverlässig funktioniert. Als Beispiel von Apple. Hier wurden genannt wissenschaftliche, also komplexe wissenschaftliche Artikel mit mehreren Spalten, Tabellen und Bildern. In dem Sinne sollen sie das jetzt auch deutlich verbessert haben. Man soll jetzt problemlos mit diesem Material zurechtkommen. Und in diesem Sinne also diese Dinge korrekt vorlesen lassen können. Sie unterstützen zusätzlich jetzt Zusammenfassungen in dieser Reader-Funktion. Übersetzungen gibt es jetzt allgemein dort und die Möglichkeit, barrierefreie Schriftarten und Farben anzupassen. Das heißt also, für die Leute, die nicht vollständig blind sind, kann man sich sogar dann das gescannte bzw. das vorliegende Bild dann auch noch anders anzeigen lassen. Ne? Ich nehme mal an, da gibt es irgendwie dann ein Overlay, weil Übersetzungen müssen ja auch dann irgendwie draufgelegt werden. Und dann kann man dann da auch noch einen großen Font machen, der zum Beispiel für Legastheniker geeignet ist oder sowas. Ne? Das hat ja dann da viele Vorteile, dass man da dann einfach sowas drüber legen kann. Und klingt alles in allem auch spannend. Ne? Muss man halt eben alles mal live funktionierend sehen. Gerade die wissenschaftlichen Artikel möchte ich dann mal vorgelesen sehen. Gerade im Deutschen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das gut genug ist. Naja. Na schön. Okay, gut. Die meisten wissenschaftlichen Papiere gibt es natürlich dann in Englisch. Ne? Das ist jetzt vielleicht nicht so ein deutsches Thema. Aber ja, im Allgemeinen bin ich mal gespannt, wie gut das dann im Deutschen ist oder ob sie da Verbesserungen gemacht haben bei der deutschen Sprachausgabe und so. Ja, schön. So, dann gibt es noch ein Major Feature, was Apple jetzt systemweit einführt, also diese systemweiten Dienste. Das ist ja echt so ein Thema, was dieses Jahr sehr prominent zu sein scheint. Denn was sie jetzt hier auch noch machen, das sind automatische Untertitel systemweit.
Das ist cool.
Bisher ist es ja so gewesen, dass sie, ich glaube, nur in FaceTime anrufen, das einschaltbar gehabt haben. Ich meine, ne, es war irgendwie sehr eingeschränkt.
Ich habe das noch nie gesehen.
Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen, genau. Also man musste das auch irgendwo explizit einschalten und deswegen ist das auch nicht offensichtlich gewesen. Jetzt wollen sie da systemweit automatische Untertitel erlauben und das für alle Videoinhalte. Das heißt also genauso ein eigenes Video, was man jetzt mit dem eigenen Telefon aufgenommen und in der Rolle abgespeichert hat, Fotorolle, Fotobibliothek, aber auch irgendwie hier jetzt irgendwelche Streams wie halt eben irgendwie, da, irgendwie ein Zoom-Telefonat oder eben FaceTime oder irgendwelche YouTube-Videos, wobei die das ja eingebettet meistens schon haben, aber halt eben hier alles von Apple unterstützt, dann an der Stelle hier mit Untertiteln versehen werden kann. Und hier haben sie ausdrücklich dabei geschrieben, on-device. Das haben sie ja bei den anderen nicht wirklich immer gemacht. Ne? Aber hier war das Einzige, wo sie es explizit dabei geschrieben haben. Naja, in dem Sinne, also, ne, wo wir eben schon von allgemeinen Systemressourcen und Verbrauch und so weiter sprachen, da gibt es jetzt so einige Sachen, die parallel laufen wollen. Ne? Um da gerade nochmal zurückzufallen drauf. Das wird schon spannend. Gut, klar, Untertitel ist es wahrscheinlich nicht die herausforderndste Thematik, aber gute Untertitel natürlich auch wieder. Ne? Ja, da kann man mal sehr gespannt sein.
Ja gut, also ich finde, also es kommt halt immer drauf an. Ne? Ich finde, man muss halt Abstriche machen. Ich glaube, du kannst die generierten Untertitel nicht mit dem vergleichen, was da transkribiert wird, wenn das Apple ernst macht, ne? Oder wenn es einen riesen LLM macht. Aber ich glaube, so, da geht es ja mehr um Unterstützung. Und ich glaube, da ist das durchaus schon hilfreich. Ne? Also da geht es ja wirklich darum, wenn man jetzt irgendwie vielleicht was kriegt, geschickt bekommt oder so ein Video auf einer Sprache, die man nicht beherrscht oder so, da ist das je nachdem schon hilfreich, wenn das sinnwahrend übersetzt wird, ne?
Mhm. Ja, genau. Das macht einen Riesenunterschied. Na gut, wir warten mal ab. Das muss alles getestet werden. Na gut. So, dann noch ein Feature, was ja für die Leute wahrscheinlich ein totaler Burner ist, wo sie auch hier ihre Technologie endlich mal so zusammenbringen, wie ich mir das immer wünsche bei Apple. Und zwar haben sie hier eine Rollstuhlsteuerung vorgestellt, und zwar mit der Vision Pro.
Auch ne? Genial.
Ja, und zwar benutzen sie eben die Eye-Tracking-Technik, die ja in der Vision Pro drin ist, um Leuten, die zum Beispiel unter ALS leiden, ne? Wie war das mal, Amyotrophe Lateralsklerose, ne? Die ja dann teilweise gar keinen Muskel mehr bewegen können, oft aber die Augen noch bewegen können. Und denen könnte man natürlich da tatsächlich das Leben spürbar erleichtern, indem man die ja mit sowas ausstattet, dass man Eye-Tracking benutzen kann. Und wahrscheinlich wird das sogar kostenmäßig ziemlich im Rahmen sein im Vergleich zu den Systemen, die da sonst alternativ angeboten werden. Ist jetzt dann die Frage, wie realistisch das ist, das Ding dann die ganze Zeit auf der Nase zu tragen. Aber das lassen wir mal für den Moment dahingestellt. Aber es ist sehr eindrucksvoll. Da haben sie auch wieder ein Video zugemacht, wie der Herr da mit ALS da in dem Beispielvideo dann via Eye-Tracking dann seinen elektrischen Rollstuhl bedient und halt eben dann einfach zu Besuch hinfährt und der irgendwie gerade gekommen ist und so. Und weiß nicht, seine Frau oder wer das auch immer ist da in dem Video, schreibt ihm halt eben irgendwie eine Mitteilung, ob er rüberkommen möchte. Und ja, dann fährt er alleine rüber und gesellt sich zu denen. Ne? Das ist natürlich eine Sache, das kann man so anders nicht machen, außer man hat irgendwie dedizierte, teure Hardware. Ne? So wie das ja, teilweise ja angeboten wird, aber sehr teuer eben. Ne? Naja, gut. Leider muss man gleich noch dazu sagen, dann wieder für den Moment nur unterstützt in den USA und nur mit zwei Herstellern von dort, nämlich irgendwie Tolt oder Told und Luci, L-U-C-I, ja, haben sie jetzt hier nicht weiter erklärt, ob das dann irgendwie später noch in die anderen Länder kommen wird oder ob sie das wieder so als US-Only-Feature fahren wollen. Das müssen sie dann später auch noch erklären. Na gut, ja, aber um das nochmal zu sagen, schon eindrucksvoll, ne? Da haben sie einfach schön ihre Technologie benutzt, um den Leuten mit ALS, die ja doch einen ziemlich extremen Fall haben und wo das schon sehr, sehr wichtig ist, dass die sowas machen können, jetzt so eine schöne Lösung gebaut haben. Ja, und sie haben übrigens auch noch betont, dass hier das ziemlich zuverlässig bei beliebigen Lichtverhältnissen funktionieren würde. Ja klar, man muss ja die Brille aufhaben und das ist dann in der Brille, das Eye-Tracking. Und es muss nicht immer kalibriert werden. Das scheint wohl bei anderen Systemen, die es da gibt, ein Problem zu sein. Ne? Dass die dann irgendwie wahrscheinlich mit einer externen Kamera dann versuchen, dieses Eye-Tracking zu machen und dann halt eben da immer wieder kalibrieren müssen. Das habe ich auch mal gehört, dass das ein Problem ist bei diesen Eye-Trackern. Na schön. Ja, so viel dazu. Und dann bin ich ja tatsächlich aus allen Wolken gefallen, was die nächste Meldung angeht. Und zwar erinnert euch noch an den Hikawa Grip and Stand. Da haben wir ja mal drüber gesprochen. Ich glaube, keine Ahnung, war das irgendwann im Herbst letzten Jahres oder so, dass der gekommen ist? Das war dieses MagSafe Accessory, was sie relativ teuer verkauft haben. Also $70 waren es, nur so für so ein Stück Plastik. Ne? Plus ein paar Magneten für MagSafe. Und was aber irgendwie speziell designt gewesen ist für die Accessibility Community, also verschiedene Features, die sich wünschen. Und in dem Sinne hatten wir das ja damals kritisiert, dass es das A nur als limitierte Ausgabe gegeben hatte und B, dass das so teuer gewesen ist. Und ja, tatsächlich scheinen sie da so ein bisschen drauf gehört zu haben, denn der Hikawa Grip and Stand ist zurück und jetzt nicht nur als limitierte Ausgabe, sondern allgemein als Produkt, welches in den Apple Stores verkauft wird. Ist natürlich weiterhin, habe ich eben vergessen, hier eine Kooperation zwischen PopSockets, das ist irgendwie die Firma, die diese legendären PopSockets eben macht, und Bailey Hikawa, ne, das ist die Designerin, die das designt hat. Und ja, letzten Endes hatte das halt eben ja, gute Kritiken bekommen, außer Verfügbarkeit und Preis. Und ja, da haben sie tatsächlich was dran geändert. Ist jetzt weltweit verfügbar. Natürlich exklusiv in den Apple Stores, aber immerhin. Und es ist sogar günstiger geworden. Das hätte ich ja jetzt gar nicht geglaubt. Ich habe jetzt den Dollarpreis nicht nachgeguckt, aber in Deutschland wird es 54,95 kosten. Ja, ist auf jeden Fall günstiger. Ob man jetzt 55 Euro für ein Stück Kunststoff ausgeben möchte, kann man dann selber entscheiden, aber es ist auf jeden Fall schon mal 20 Dollar, Pi mal Daumen, ne? Ist nicht genau umgerechnet, aber günstiger und, nee, stimmt gar nicht, 15 ist es nur günstiger, ne? Naja, gut. Aber immerhin günstiger. Natürlich ist das immer noch ein Produkt, was nicht in Millionenauflage produziert wird und deswegen vielleicht ein bisschen teurer ist. Naja, ein bisschen mag ich den Preis immer noch hinterfragen, aber naja, gut. Wir kennen das ja von Apple. Zubehörpreise sind Zubehörpreise. Naja, so. Gibt es jetzt, ich glaube, das sind dieselben Farben, die es auch vorher gegeben hat, in Blau mit der Fähigkeit im Dunkeln zu leuchten, in Orange mit Wirbelmuster und in Stein mit irgendwie so Farbsprenkeln drin. Also Stein ist so eine graue Farbe. Ja, könnt ihr euch im App Store anschauen, ist ab sofort bestellbar, wenn das interessiert. Packen wir einen Link in die Shownotes und ja, könnt ihr euch mal anschauen. Sehr gut. So, und dann haben wir abschließend hier noch ein paar Dinge, die Apple immer unter weitere Updates zusammenfasst. Die sind noch etwas kürzer geschrieben in der Presseerklärung als die anderen Meldungen. Und da gehen wir jetzt auch gerade noch schnell durch. Also ein paar Kleinigkeiten. Das erste ist hier Fahrzeugbewegungshinweise, wie es in der deutschen Presseerklärung so schön heißt. Also diese Punkte, die man unter iOS seit 2 Jahren einschalten kann, wenn man Auto fährt, ne? Die so diese Motion Sickness reduzieren sollen, also diese Entstehung von Motion Sickness unterdrücken soll im Prinzip. Und das funktioniert da tatsächlich relativ gut. Ich habe das hier selber im Auto getestet, meine Frau hat das getestet, meine Tochter hat das getestet. Also die haben alle irgendwie fasziniert auch darauf reagiert und es schien auch ein bisschen tatsächlich zu funktionieren, gerade so für die empfindlichen Leute. Und diese Fahrzeugbewegungshinweise kommen jetzt auf Vision OS. Das heißt also, man darf jetzt auch endlich mit seiner Vision Pro, wenn man im Auto sitzt, einfach das Ding auflassen und muss dann nicht mehr übelst speien, sondern bekommt halt eben dann auch diese Punkte eingeblendet und bekommt diese Motion Sickness Reduktion. So, ja, für die 3 Leute, die Vision OS im Auto benutzen, wahrscheinlich eine gute Lösung. Ja, na gut. Anpassung. Es gibt ein paar Anpassungen für Touch, hat Apple das hier genannt. Sie haben nicht erklärt, was. Ja, für iPhone und iPad soll es neue Einstellungen geben und die Experience Touch zu verwenden, verbessern. Ja, das ist mal wieder eine tolle Formulierung von Nix. Da sind wir mal gespannt drauf. Dann gibt es verbesserte Unterstützung für Hörgeräte, die Made for iPhone lizenziert sind. Da gibt es ja so ein Lizenzierungsding wie MFI, ne? Made for iPhone. Also nee, das ist MFI, ne? Made for iPhone. Und da gibt es jetzt wohl Verbesserungen, dass sich diese Geräte leichter koppeln lassen sollen. Ich habe leider den Prozess nirgendwo mal gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie es bisher gewesen ist. Vielleicht musste man einfach wie ein normales Bluetooth-Gerät das koppeln. Oder gab es da schon diesen Koppeldialog wie von den AirPods Pro? Hat das einer von euch mal gesehen?
Nee.
Nee. Ich sehe ihr Kopfschütteln. Ja, genau. Ich weiß es auch nicht. Aber es soll auf jeden Fall besser sein. Wie gesagt, wir wissen ja keine Details aus der Pressemeldung. Vor allen Dingen betonten sie aber hier auch, dass nicht nur das Koppeln leichter geworden sein soll, sondern auch das Wechseln zwischen den Geräten vereinfacht worden sein soll. Also gerade das ist natürlich ein wichtiges Feature. Ne? Sascha erzählt da ja auch gerne und viel von. Das ist ja auch vollkommen berechtigt. Und das schien wohl nicht ganz zuverlässig zu sein für die Hörgeräteunterstützung. Keine Ahnung, soll jetzt besser sein. mal gucken, was wir berichtet bekommen. Ja, dann doch, tvOS hat Accessibility Support bekommen. Naja, ein bisschen. Denn tvOS kann jetzt großen Text. Doch, das ist ja das Minimum, was sie hingekriegt haben. Und ja, gut, also das ist ja echt ein Novum. Da haben sie ja irgendwie seit Jahrzehnten nichts drauf gemacht. Es hat mich echt gewundert, dass sie das jetzt tun. Naja, gut, mal gucken, ob es wirklich nur großer Text ist oder ob sie jetzt sukzessive da vielleicht auch noch ein bisschen mehr bringen werden. Fand ich ja schon faszinierend, dass sie das so einfach so links liegen gelassen haben, das System. Faszinierend.
Du meinst jetzt die Viewers?
Ja, genau, für Accessibility.
Ich hätte jetzt nicht gesagt, nur für Accessibility. Ich hätte jetzt gesagt, allgemein haben sie tvOS ziemlich links liegen lassen. Ja. Ehrlicherweise. Also ich meine, jetzt war ich gestern, nee, doch, gestern war ich bei meiner Schwester und die hat ja einen neueren Apple TV als ich. Und die hat auch USB-C an ihrer Fernbedienung, die doofe Kuh. Und das finde ich nicht so nett, aber okay. Und die hat auch diese Karaoke-Feature von Apple Music, was wir natürlich ständig nutzen. Ja, ja, also immer, wenn ich da bin, singen wir Karaoke. Selbstverständlich. Und aber ansonsten ist da ja auch nichts mehr gekommen. Also wirklich gar nichts. Und bei mir wird es jetzt irgendwie gerade auch schlecht mit meinem Apple TV und meinem Fernsehen. Geht mal irgendwie die Kommunikation mit eARC und CRC, also die oder die diese Rückkommunikation für lauter leise zu meiner Soundbar nicht mehr und so. Also ich hoffe, toi, 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 irgendwann kommt noch mal ein neuer Apple TV. Und man kann dann noch mal ein ordentliches neues Gerät kaufen. Ich meine, ich bin super glücklich immer noch mit meinem allerersten Apple TV vierte Generation, diesem Developer-Paket, weil das ein super Gerät ist, wo man mal so auf Optimierung achten muss. Weil das hat ja noch einen A7-Prozessor. Also das merkst du. Mhm, das merkst du ja richtig.
Mittlerweile schon,
und,
ja.
Und aber trotzdem wünsche ich mir, dass da also jetzt auch mal funktionstechnisch mal wieder irgendwas passiert. Also, dass sie ja, im schlimmsten bitte. Fall auch Leute zwingen. Ne? Also im Sinne von sich an. Ne? Also ich finde zum Beispiel immer noch diesen voll durchsuchbaren Katalog. Ich finde das ein großartiges Feature grundsätzlich. Ne? Gerade wenn du mehrere Streaming-Dienste hast. Also ich habe schon keine mehreren mehr, weil die haben alle bei mir verschissen, so großteils. Weil ich sage, ey, ganz im Ernst, wenn ihr mir keine Qualität liefert, dann eben nicht. Dann geht sonst wohin. Gucke ich halt kein Fernsehen bei euch. Aber ich suche mich ja nicht dumm und dusselig über Dritt-Apps, wo wird jetzt welcher Film gestreamt und so, wenn mein verdammter Apple TV das eigentlich kann und die eigentlich nur zu faul sind. Wobei man fair sein muss, es ist eigentlich nur noch Netflix, die zu faul sind. Ne? Also Netflix ist, glaube ich, der einzige Anbieter. Ich glaube, HBO Max ist auch in der TV-App. Aber ich glaube, ansonsten sind echt viele mittlerweile da drin. Also Disney ist drin, weiß ich. Ich meine HBO, doch HBO Max auch, hatte ich auch gesehen. Und so, also sind schon ein paar drin. Paramount meine ich sogar auch. Prime Video weiß ich gerade nicht. Da bin ich unsicher. Ja. Aber ich finde das ein großartiges Thema, ne? Wie zum Beispiel auch die ZDF-App ist ja da drin, ne? Dann ist die Heute-Show, wird mir angezeigt, dass die neue Folge da ist als Beispiel und sowas, ne? Also das ist schon, ich finde das großartig. Ich finde großartig, dass du einmal suchen kannst, dann siehst du das überall. Ja, okay, eigentlich ist es wieder nur Netflix.
Ja, genau. Auf der einen Seite Netflix, was natürlich immer noch schmählich fehlt, und auf der anderen Seite falsch eingebundene Sachen. Disney Plus nervt mich da derzeit zu Tode. Das habe ich nicht abonniert, aber immer noch installiert. Und wenn ich da irgendwie Filme gucken möchte, ja, hier so für einen Kinoabend, wo man ja leider fast
nirgendwo. Und dann steht da irgendwo, kannst du da gucken, ne? Oder öffne in Disney, ne?
Ja, genau. Und dann muss man aber dann da bezahlen, beziehungsweise ein Abo abschließen. Und sie haben das also so eingetragen, wie als wenn das kostenlos zu gucken wäre, aber es ist es nicht. Und das Apple zeigt das dann immer falsch an.
Das finde ich auch blöd, genau, das nervt mich auch, weil ich lösche ja nicht die Apps, nur weil ich das nicht mehr abonniert habe. Da scheinen sie aber auch keinen guten Rückkanal zu haben, um das irgendwie sauber abzubilden.
Auch da wird wieder irgendein Marketingmensch entschieden haben, wir zeigen uns einfach überall an und sagen dann, hier, kauf doch. Da haben wir bestimmt irgendwie eine Retention, eine Click-Through-Rate von 0,0001% und das ist Gewinn. Genau. So ist ja der Gedanke. Ne? Und deswegen hast du
das. Ist mehr als nichts.
Also ich wo wir gerade drüber sprechen, ich deinstalliere das jetzt. Punkt.
Ja, ja, ich bin auch, aber auch gesagt, ja, ich gehe dazu über, weil das geht mir auf den Keks. Und dann ist natürlich auch der Wiedereinstieg für mich deutlich schwerer, weil dann muss ich die Apps erstmal wieder installieren, da habe ich zu 99% keine Lust zu. Ja. Und das, was mich halt immer noch am meisten ehrlicherweise abschreckt, ist immer dieses, dass du halt 8 Streamingdienste brauchst, um irgendwas zu gucken.
Ja, und ich die Kinofilme kriegst du immer noch nicht. Keiner hat mehr Kinofilme. Die sind alle komplett rausgeflogen. Auch bei Amazon kriegst du fast nichts mehr.
Aber meint ihr so, was meinst du jetzt
mit also Kinofilmen? Vorher war das ja so, dass du in deinem monatlichen Beitrag auch halt eben viele Kinofilme und alte Serien und sowas gucken konntest, die halt eben, also in Amerika viel mehr als in Deutschland, das kennen wir das Thema, aber halt eben so im Allgemeinen auch so, gerade da so etwas ältere Kinofilme und sowas dann da auch immer wieder gekommen sind. Und das hat ja komplett aufgehört, ne? Also weder Netflix noch Amazon noch sonst wer hat irgendwie da noch ein Angebot. Netflix
hat schon viel, finde ich. Also die haben schon viel, Jurassic Park und Gemini, also sie haben schon viele Filme. Das muss man ihnen schon lassen, ob man die gucken will, ist was anderes. Ne?
Vielleicht 2, 3, keine Ahnung. Also die Sachen, die wir jetzt so gucken wollten, vor allen Dingen irgendwie hier so was Familientaugliches, was wir mit Töchterchen gucken wollten.
Das ist halt Disney.
Alles das überhaupt Auto, nicht ja. zu kriegen. Also bei Disney gucken wir nicht, weil da wird ja immer angezeigt, es ist verfügbar. Das ignorieren wir dann jetzt mittlerweile. Und ja, alles andere hilft uns nicht. Aber ich glaube, also wir gucken ja dann immer so bei, wer streamt ist oder was es ist, ne? Diese Seite, die dann diese Übersicht gibt. Und ja, also im Prinzip alle diese Filme, die wir gucken wollten in den letzten Monaten, und das sind echt nicht wenige, die haben wir alle nicht streamen können. Ne? Auch nicht bei irgendeinem Anbieter, wo wir hätten ein Abo abschließen müssen. Also die waren dann auch nicht bei Disney drin. Aber ja, das waren, glaube ich, auch dann keine Disney-Filme in dem Kontext. Na gut. Aber ja, das ist also auch eine ganz klare schlechter Stellung im Vergleich zu vorher. Darauf wollte ich hinaus. Am Anfang haben die Streaming-Dienste noch viel darauf gegeben, vor allen Dingen auch die alten Kinofilme da verstärkt in ihrem Portfolio drin zu haben. Ich habe das Gefühl, das ist mit Absicht ausgedünnt worden, bis zum geht nicht mehr. Das ist ja im Prinzip auch Gewinnmaximierung. Ne? Genau dasselbe wie dieses dauernde Hochtreiben der Abo-Preise und auch dieses Werbung einführen und dann noch zusätzlich nochmal abkassieren, um dann die Werbung wieder wegzubekommen. Wenn man sich das mal alles anschaut, dann ist das ja signifikant teurer geworden, das Streamen. Das Thema haben wir ja auch vor Ewigkeiten immer wieder schon mal nochmal durchgekaut. Ne? Und ja, dazu kommt halt eben jetzt, dass sie dann die Kinofilme auch alle rausgenommen haben. Die musst du dann immer alle nochmal leihen und da verdienen sie dann nochmal extra mit und ja, damit.
Gut, ich finde immer dieses rechte Rotieren halt so nervig, ne? Dann ist das mal da, das mal da, das mal da.
Ja, wenn es überhaupt rotiert.
So dein Standard sagt, ja doch, es rotiert schon vieles, also ne, im Ear Big Bang Theory und so ist dann bei Disney, dann wieder bei Netflix, jetzt bei HBO, ne? Und so.
Ja, bei den Serien Friends. Ist es vielleicht ein bisschen anders.
Und so, ja, Jurassic Park auch, ne? Also das rotiert auch immer durch und sowas. Also es gibt schon so das ist halt so, und ich finde das halt nervig, ne? Also ich habe so meine Standardsachen, ich hätte ja gerne ein Standardabo irgendwo, ne, für kleines Geld. Ich stream halt nicht so viel und ich finde, das ist nicht berücksichtigt. Dann gib mir Streaming-Minuten, ich weiß es nicht, oder, ne, aber ich bin mittlerweile echt eigentlich zu dem Thema übergegangen, also gerade bei den Preisen auch, wo ich einfach sage, so, ey, ich war da ein gutes Angebot bei Apple TV und ich kaufe mir Big Bang Theory und How Met Your Mother und Friends irgendwann mal zusammen, dann gebe ich 300 € aus und dann habe ich das und dann kann ich das gucken, so viel ich will. So, das sind nämlich 90%, die ich gucke zum Einschlafen. Ne? So, ich habe ja nur keine Lust, mir die auf DVD zu kaufen und einzulegen. Das mache ich nicht. Ne? So, wie nervig ist das? Sind 4 Folgen rum. Ne? Abends, wenn du im Bett liegst, dann stehe ich auf und wechsle die DVD oder was? Auf gar keinen Fall. Ne? Dann will ich nicht zurück. Da will ich auch kein 4K, HDR, Ultra, sonst was. Interessiert mich alles nicht. Ne? Und sowas. Ja, also da bin ich eher dann im Moment bei, aber ich finde diese unverschämten Preise. Und wie gesagt, ich für Leute, die viel gucken, die da auch, ne, also meine Schwester guckt ja sehr, sehr viel da und nutzt das auch total gut, ne, dann kann ich das noch irgendwo verstehen. Für die lohnt sich halt Netflix, guckt noch super viele Serien da. Ich mach's halt nicht. Also, und dann ist das halt immer so ein Thema, ne? Und dann lohnt sich das halt auch nicht. Und ich bin halt auch absolut werbeempfindlich geworden, ne? Also deswegen bin ich auch nicht mehr auf YouTube, weil die sehe nicht ein, die 7,99 zu bezahlen, ehrlicherweise. Und ich sehe aber auch nicht einfach.
Oder das Leid, wenn du jetzt nicht Musik hörst.
Ja, manchmal, sie sind ja 7,99, sehe ich nie ein.
Nee, 4,99, ne?
Ich kenne nur 7,99.
Ja, das war ja das Leid-Ding. Das war etwas günstiger. Ich muss gerade nochmal gucken, was ich konkret bezahle. Habe ich nämlich gerade bezahlt. Hm. 5,99.
Okay, gut. Okay, dazwischen. Das ist neu.
Nee, das ist nicht neu. Das ist ja dieses Light, wo wir vor einem Jahr schon drüber gesprochen haben.
Entschuldigung, ich kriege immer 7,99 angezeigt.
Ja, das ist halt eben 7,99, ich glaube 9,99 oder 12,99 ist ja, das normal.
7,99, wenn ich in die YouTube-App gehe, YouTube Premium Lite, keine Werbung, 7,99 €. Kriege ich hier angezeigt.
Keine Ahnung, vielleicht habe ich da jetzt irgendwie.
Aber ich, wenn ich bei Ihnen auf die Seite gehe, einmonatiges 0 € Angebote ab, ja, ab 5,99 €.
Ja, okay, ich weiß es nicht, aber effektiv ist es halt eben so, sie. Das ist ja dann quasi ohne irgendwie hier YouTube Music und der Kram, das brauche ich ja eh nicht. Und sie machen halt eben dann Werbung nur bei Musikvideos und ansonsten nicht. So. Da ich jetzt keine Musikvideos schaue, habe ich im Prinzip eigentlich keine Werbung und da bin ich eigentlich für den Preis ganz fein mit. Ich bin ja doch ein relativ starker YouTube-Nutzer derzeit und ich bin dann schon froh, nicht immer diese behämmerten Werbungen angucken zu müssen. Ich kann ja schon vollkommen nachvollziehen. Also ich bin ja auch so wie du, ne? Also ich kann das einfach nicht abhaben. Ne? Und wenn ich dann irgendwie zum dritten Mal irgendwie diese Spam-Werbungen gesehen habe, die dann da auf YouTube auch gerne laufen, die einfach nur Müll sind, das macht dann auch keinen Spaß zu gucken. Ne? Naja, gut, in diesem Sinne, so sieht es aus mit den Abo-Preisen. Mit dem ganzen Abo-Kram. Na gut. So, wie waren wir da jetzt gelandet? Wir waren irgendwie bei... Wir
waren bei tvOS.
Ah, genau, richtig. Größerer Text kommt auf tvOS. Das war unser letzter Punkt. Ja, also da sind wir mal gespannt, was sie mit tvOS da veranstalten. Ob das jetzt nur irgendwie so ein, wir dengeln das mal rein und sagen, das ist großer Font. Oder ob das so richtiger Accessibility Support ist und dass sie das jetzt anfangen zu unterstützen sukzessive. Das würde mich natürlich sehr freuen. Mal gucken. Ich bin aber noch nicht überzeugt. Mal schauen. So, und als nächstes haben sie hier Namenserkennung. Ich glaube, das gab es vorher auch schon, aber das muss dann wohl jetzt in dem Sinne verbessert worden sein oder vielleicht mehr Sprachen, weil sie hier nämlich sagen, also um es nochmal zu erklären, man kann das einstellen, dass also für Gehörlose oder Schwerhörige ist das gedacht, wenn der eigene Name gesprochen wird, dass man quasi eine Push-Mitteilung kriegt. Du bist angesprochen worden oder irgend sowas schicken sie dir dann. Dein Name ist gefallen. Ich habe es nicht gesehen, aber irgendwie so einen Spruch werden sie wahrscheinlich dann schicken. Und ja, sie hatten hier jetzt nur noch dabei geschrieben, das funktioniert jetzt in 40 Sprachen. Wahrscheinlich ist es eher die Sprachunterstützung, die neu ist. Na gut. So, und dann... zwei Punkte noch. Einmal FaceTime kriegt eine neue Programmierschnittstelle, über die man das Hinzufügen von menschlichen Dolmetschern in einen FaceTime-Videoanruf unterstützt. Da kann man sich wohl jetzt reinhängen als App von Anbietern, die solche Dolmetscher-Geschichten machen. Und dann ja, kann man da wohl menschlichen Dolmetscher einklinken und dann entweder Übersetzungen machen lassen oder auch hier Sign Language und den Kram. Also das könnte man dann darüber natürlich auch machen. Und ja, klingt spannend. Das hört sich so an, als hätten sie da extra was gebaut, was man sich gewünscht hat in der Community. Wahrscheinlich geht das schon irgendwo in dedizierten Apps, aber dann halt eben nicht in FaceTime. Ne? Naja, sind wir mal gespannt. So, und der letzte Punkt ist, interessanterweise wusste ich das auch noch nicht, dass die das haben, von Sony gibt es wohl einen Access-Controller, also sie nennen den hier Sony Access-Controller, muss dann wohl so ein Accessibility-Ding von denen sein, keine Ahnung, habe ich so noch nicht gehört. Ja, und sie sagen, sie unterstützen den jetzt als Game-Controller für iOS, iPadOS, macOS, also da, wo sie auch bisher die Game-Controller unterstützen, haben sie da die Unterstützung erweitert. Ja, das ist bestimmt auch löblich, so wie jeder Controller, den sie da unterstützen. Na, schön. So, jetzt sind wir durch. Und das ist alles gewesen, was sie in der Presseerklärung drin gehabt haben. Ja, wie gesagt, viel Orakelei, leider, weil sie eben nicht in die Details reingehen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal in der Presseerklärung euch die Videos anschauen. Da sind ja so ein paar drin. Ich packe da mal einen Link in die Shownotes rein. Und ja, die restlichen Details dazu, die werden halt eben dann, wie gesagt, kommen, wenn ja, iOS 26 beziehungsweise die allgemeinen OS, nein, 27 Betriebssysteme gekommen sind, dann hoffentlich in 14 Tagen. Na, schön. So, und dann geht es mit einem ganz anderen Thema weiter, und zwar dem Thema Sport. Ja, wir bewegen uns ja auch in eiligen Schritten auf die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft zu. Und ja, Apple hat bei sich Apple Sports natürlich zeitgemäß dafür jetzt, also mit gutem Timing vorlaufend, haben sie das jetzt erweitert. Ja, sie hatten ja letztes Jahr da schon einen relativ großen Schlag gemacht, hatten zum Beispiel ja dann auch die DFL und sowas drin im Herbst, als es erschienen war, glaube ich, ne? Oder zumindest halt eben dann die weiteren Länder unterstützt worden waren letztes Jahr. Und ja, das haben sie jetzt deutlich erweitert. Da sind jetzt 170 Länder unterstützt, ne? Die sie, ja, sie haben jetzt nicht gesagt, dass sie alle lokalen Events jetzt da irgendwie unterstützen, aber auf jeden Fall werden sie wahrscheinlich dann da jetzt die Weltmeisterschaft entsprechend drin haben. Ne? Das ist ja stark vom Land abhängig, was sie da dann erlauben, was du da irgendwie hinzufügen kannst. Ich habe das bei uns nochmal ausprobiert jetzt die Tage. Da taucht dann zum Beispiel ja dann einmal die DFL auf, dann die FIFA-Weltmeisterschaft, dann Formel 1 taucht auf und noch so ein paar andere Lokalligen und sowas. Also für Deutschland haben sie das schon ganz vernünftig gemacht. Ja gut, und sie haben es nicht ausdrücklich dargelegt, was sie jetzt bei wem unterstützen. Das muss man dann mal ausprobieren. Aber ja, wenn euch das immer Thema interessiert, installiert euch mal die App aus dem App Store. Die muss man ja aus dem App Store installieren, ne? Apple Sports. Und könnt ihr euch dann an der Stelle mal anschauen. Ich habe die tatsächlich relativ gerne jetzt hier benutzt für Spielbeobachtung. Ne? Also wenn irgendwelche Spiele laufen, ich habe mir hier dann mal den FC Köln hinzugefügt, bin ja jetzt nicht so ein extremer Fan, aber wenn sie dann laufen, dann sehe ich jetzt von alleine immer so ein Aktivitätsfenster.
Ist aufpoppen. Schon mal der richtige Verein.
Das dachte ich mir. Und ja, wenn die spielen, ne, kriegt man dann eben eine Push-Mitteilung, es geht los, dann gibt es am Homescreen dann entsprechend dann dieses Leaderboard, wo man dann den Stand sieht und weiß dann auch, welche Tore gefallen sind und hört dann auch bekommt dann auch die Mitteilungen. Und ja, das kann man dann halt eben für den ersten FC Köln oder auch für andere Vereine dann hinzufügen oder nicht. Und
ja, also nutzt das. Ich habe die jetzt schon sehr, sehr lange im Einsatz. Ja. Die Apple Sports App, ich finde die absolut großartig. Mhm. Also es gibt auch andere gute Sport-Apps jetzt für Fußball, ne? Forza Football finde ich auch total super. Mhm. Man auch vieles gut und richtig, ne, und sind auch immer technisch relativ gut dabei, muss ich sagen. Das, wo Apple natürlich glänzt, weil sie natürlich keinen Geldmangel haben, ist null Werbung, null Tracking, mhm, und sowas. Das muss man schon hervorheben. Und ich bin natürlich auch mal so ein bisschen Apple-Fan, weil ich finde das schon gut gemacht. Das, was ich traurig finde, ist, dass die App lediglich für das iPhone existiert, weder für iPad noch für Mac. Ich hätte die sehr gerne auch auf dem Mac. um da mal reinzugucken, wenn ich zum Beispiel sage, ach, gegen wen spielen wir denn oder sowas, finde ich das ganz praktisch. Klar hat sie nicht die Qualität wie, aber das ist immer bei Apple, finde ich, so ein bisschen wie die, wie manche anderen Sport-Apps, ne? Also hier bei Forza kriegst du zum Beispiel dann noch bessere Live-Ticker, wie zum Beispiel jetzt hier für bei Apple, ne? Da ist dann oft dann auch so eine Sprache, so ein Thema und auch irgendwie die Historie würde, glaube ich, mir jetzt fehlen, glaube ich. Also ja, es gibt schon dedizierte Apps, die das natürlich noch mal deutlich besser machen, die sich darauf konzentrieren, ja. Genauso wie es auch bessere Mail-Apps gibt als die Apple-Mail-App. ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist schon eine wirklich sehr, sehr zuverlässige, sehr, sehr gute App, die tolle Live-Activities hat, die, wo du halt deinen Verein folgen kannst und sowas. Und so, wo mit Sicherheit Improvement ist, ne? Also ich folge jetzt hier der Bundesliga, beziehungsweise natürlich dem 1. FC Köln und Hamburg wegen einem Kumpel und der NFL, da gucke ich auch ab und zu mal rein in Football, also was da so läuft, verfolgt da die Vikings. Champions League habe ich mal mit reingenommen, Formel 1 gucke ich eigentlich nie, weil das ist ja kein Motorsport mehr, aber das ist ja alles nur noch Elektromobilität. Zweite Bundesliga weiß ich jetzt nicht, ob ich hier drin habe. NBA habe ich mal aus Spaß reingemacht. Nicht so interessant. Und die FIFA-Weltmeisterschaft habe ich mir jetzt mal reingenommen, weil ich vor allem diese Übersicht sehen wollte, wie Apple die gebaut hat. Mhm. Das hat mich interessiert, UI-technisch, als Entwickler. und ich gehe natürlich, also wie, ne, ich gehe natürlich als Entwickler immer anders da dran. Ich gucke dann nach, wie ist Dynamic Type eingebaut, wie gehen die mit manchen Situationen und Fällen um und so. Und manchmal vieles richtig, vieles gut. Klar, Improvement gibt es immer, keine Frage. Aber man darf halt, ich finde, nicht immer ganz vergleichen. Es ist natürlich auch schwierig, ne? Apple macht das so als Nischen-Nebenprodukt. Es ist für sie nichts, wo sie, also sie machen Dinge gut, nicht falsch verstehen, aber es ist halt nicht so wie eine Firma, die jetzt sagt, so, ey, wir wollen damit Kohle machen. Ne? Mhm. Das ist unser Standbein. Das ist jetzt bei Apple nicht der Fall. Na, das ist für sie ein Serviceprodukt und das ist auch okay und das ist auch gut. Ich glaube, da ist aber deutlich Luft nach oben, wenn die richtig Bock haben. Und allem voran fände ich es mega, wenn sie das endlich mal auf andere Plattformen bringen würden von sich. Das wäre schon, wäre schon cool.
Ah. Und, ja, die Apple News Integration habe ich noch gar nicht erwähnt, weil es die bei uns ja gar nicht gibt. Aber eine tiefe Apple News Integration haben sie jetzt auch noch gemacht. Von der Sports App.
Ach so. Ja. Ja, gut, das passt natürlich so. Also Apple und sein Sport Engagement kommen natürlich immer mehr zusammen oder werden immer sichtbarer. Das macht natürlich mit ihrer aktuellen Planung Richtung Formel 1. Sie sind ja exklusive Übertragungspartner der Formel 1 in den USA. Und auch Sinn, irgendwo sich da weiter zu engagieren. Und sie haben ja auch weiterhin die Major League Soccer, also die amerikanische Fußballliga, als Testballon, nenne ich das jetzt mal. Ich glaube, viel mehr ist es nicht. Um da so ein bisschen was auszuprobieren, haben sie auch letztens ein Spiel übertragen, komplett mit iPhone aufgezeichnet. Also das machen sie auch immer wieder gerne. Und das ist ja auch okay und auch gut, dass sie da ihr Engagement im Sport bereitstellen. Ne? Thema Services, ist das ja nicht verkehrt, sowas zu machen. Und da gehört natürlich die Apple Sport App irgendwo auch zu. Und ich, wie gesagt, ich finde sie ein sehr gelungenes, auch sehr performantes Gadget, sage ich jetzt mal, und bin damit grundsätzlich auch sehr, sehr zufrieden. Kann sie uneingeschränkt ehrlicherweise weiterempfehlen. Wie gesagt, klar gibt es für den Hardcore-Fan deutlich bessere Apps und ich bin der Meinung, Apple hat da definitiv Ausbaupotenzial. Ich sehe gerade, ich habe mal parallel geguckt, es gibt zwar Homescreen-Widgets, aber es gibt keine Lockscreen-Widgets. Das wäre natürlich etwas, was Apple noch machen könnte für die Apple Sports App, so ein Lockscreen-Widget. Fände ich ganz cool. Sind halt auch wieder so Sachen, wo ich sage, warum fehlt das Apple? Ne? Also nutzt euer Ökosystem. Und gut, aber ich glaube, das kann man an so vielen Stellen sagen. Aber ich finde es eine sehr gelungene App und kann sie wirklich nur empfehlen. Probiert es gerne mal aus in der Weltmeisterschaft. Wenn ihr jetzt nicht die Hardcore-Fans seid, dann findet ihr bestimmt bessere. Aber ich glaube, gerade datenschutztechnisch ist das eine tolle App.
Genau. Und alleine schon für die Spielstände lohnt sich das, finde ich.
Ich mag das einfach. Spielstände, Live-Activities.
Ja, ich mag das so gerne sehen, dass ich alleine schon deswegen das einfach laufen lasse. Freue mich immer, wenn der FC Köln spielt.
Es gibt, also kann ich dir mal empfehlen, wenn du also UI angucken willst, abonniere mal die Formel 1, da kriegst du auch ein cooles Live-Activity für die Formel 1, finde ich auch ganz cool.
Das teste ich mal.
Kann ich auch mal empfehlen, also da sieht man mal die UI, da zeigen sie dann so ein bisschen an, ne, die Abstände und bla bla bla, finde ich auch ganz cool. Tatsächlich, und ich überlege gerade, ob beim Football auch was Interessantes war, aber ich glaube nicht, da ist halt einfach nur Spielstand tatsächlich. Und was ich interessant fand, ist auch dieser Punkt, den glaube ich andere Firmen auch nicht so machen würden. Ist mir aufgefallen, am Wochenende war Formel 1, dann geht bei mir das halt immer an, die Live-Activity, und ich weiß nicht, was ich noch offen hatte. Vielleicht hatte ich noch einen Timer an, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das die zweite Bubble neben meiner Dynamic Island. Und anstatt irgendwas wenigstens datentechnisch anzuzeigen, haben sie einfach nur das Formel-1-Logo da eingeblendet.
Echt?
Was ich gut fand, sah nämlich gut aus. Anstatt irgendeine gequetschte kleine View, wo alles viel zu klein drin ist, man noch irgendetwas sieht, was keinen Sinn ergibt. Also das fand ich, habe ich mir so gedacht, boah, das wird, glaube ich, so auch keiner machen. Sonst den Mut hätte kaum einer zu sagen, komm, egal. Ne? Wir zeigen einfach unser Logo an.
Ja, gut. Ne? Apple ist Apple. Ja. Naja, gut. Aber wie gesagt, also schaut euch das mal an. Gerade jetzt für die Weltmeisterschaft lohnt sich das natürlich. Und wir packen einen Link in die Shownotes. Können da mal schauen. Sehr gut. So. Dann haben wir eine Meldung von Mark Gurman bei Bloomberg natürlich. Der hat ja ein bisschen was über Personalien hier berichtet. Und interessanterweise, also wir hatten ja noch spekuliert, ob jetzt irgendwie Tim mehr oder weniger sofort das Ruder übergibt oder ob das tatsächlich so gemeint ist, wie sie das verkündet hatten, dass erst ab September John Ternes da die Führung übernimmt. Und Gurman sagt, es sei im Prinzip schon vollzogen worden. John Ternes und Johnny Tsuji hätten nämlich schon angefangen, Reorganisationen zu machen in ihren Teams und in ihrer Personalstruktur. Logischerweise, ne, weil John Ternes ist ja jetzt zum Beispiel aufgerückt zum CEO. Das heißt also, sie haben natürlich, ach so, und Johnny Tsuji ist ja Chief Technical Officer geworden. Ne? Und in dem Sinne haben die also ja jetzt Positionen hinterlassen, die aufgefüllt werden müssen oder umstrukturiert werden müssen. Und da haben sie schon sehr aktiv mit angefangen, und das ist nach Mark Gurmans Sprechen klarer Indikator dafür, dass sich da Tim Cook wohl aus dem Tagesgeschäft wohl mehr oder weniger schon zurückgezogen haben soll. Ich weiß nicht, ob man diese weite Herleitung sich wirklich da voll erlauben soll, aber zumindest dürfen die halt eben jetzt schon aktiv da ihre entsprechenden personellen weiteren Umstellungen machen, die ja sich dann entsprechend aufdrängen, wenn man intern nachbesetzt, und das macht Apple ja. Ne? So, und da können wir mal einmal durchgehen, was es hier von ihm zu berichten gab. Also einmal hier Kate Bergeron, die ist bisher ja schon für Product Design in irgendeiner Art und Weise zuständig gewesen. Die hat jetzt vollständig Product Design übernommen. Das heißt also, das ist an Kate Bergeron gefallen. Das ist eine Person, die ich so bisher auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt habe. Deswegen kann ich auch nicht wirklich was dazu erzählen, aber schon interessant. Also die hat jetzt Product Design übernommen. Muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwas in Erfahrung bringe in der nächsten Zeit drüber. Die aber interessanterweise zusätzlich auch noch die Materialabteilung führen soll. Ja, also in diesem SVP-Reigen scheint es ja dann munter durcheinander zu gehen oft, was irgendwie die Zuständigkeiten angeht. Das ist die Frau, die für Product Design zuständig ist, auch Material macht, das irritiert mich ein bisschen, aber whatever. Scheint wohl irgendwie zusammenzupassen bei ihr. Und gibt es Neuigkeiten zu Tom, wahrscheinlich mache ich die alle falsch, die Namen, Tom Reap. Der ist bisher Product Design Lead gewesen und der ersetzt John Turnus als Head of Hardware Engineering. Also Tom Reap werden wir in der nächsten Zeit wahrscheinlich häufiger hören. Johnny Srucci hat innerhalb von seiner Abteilung auch einige Reorganisationen gemacht. Natürlich, weil er ja auf C-Level aufgestiegen ist, muss er so ein bisschen was seine Zuständigkeiten delegieren. Und das soll er entsprechend getan haben. Also verschiedene Leute haben ihn an verschiedenen Stellen wohl ersetzt. Vor allen Dingen aber wurde bei German der Fokus darauf gelegt, dass er da wohl eine allgemeine strukturelle Reorganisation in seiner Abteilung gemacht hat, die es den Apple Silicon Teams erlauben soll, direkter mit den einzelnen Produktentwicklungsteams zusammenzuarbeiten. Da scheint es wohl irgendwelche Reibungskonflikte bisher gegeben zu haben, die sie beheben konnten. Und das scheint da jetzt hier als ein Fokus gemacht zu haben, wo sie schon am Reorganisieren waren. Und dann halt eben hier ein paar Leute, die jetzt Dinge tun, die er bisher gemacht hat, beziehungsweise die andere Teams bekommen haben. So, er hat hier geschrieben, Matt Costello, der hat übrigens vorher Home und Audio gemacht, der bekommt jetzt ein neues Team, nämlich Ecosystems, Platforms und Partnerships. Das heißt also Ecosystem, Plattform, Partnerships ist so ein nichtssagendes Ding. Man weiß nicht so ganz richtig, was das heißen soll. Aber scheint ein neues Team zu sein, was da jetzt entstanden ist, was er da übernimmt. Ob da jetzt Home and Audio dazugehört oder nicht, haben sie nicht erwähnt. Könnte aber natürlich sein, Ecosystems. Ja, wäre ja eventuell möglich. Interessant, dass da Partnerships auch noch mit dazu zählen. Naja, gut. So, Matt Costello hat jetzt Johnny Srucci als Vorgesetzten statt John Turnus, wie es vorher war. Der hat also da so ein bisschen seine Zuständigkeit verändert bekommen. Aber ja gut, das sind immer so diese Reports-to-Geschichten. Ne? Da müssen wir nicht so im Detail drauf eingehen. Kevin Lynch, ne? Mr. Apple Robotics, berichtet jetzt ebenfalls an Johnny Srucci, also auch der ist in dessen Zweig rüber gewechselt. Und das ist auch schwierig, Sribalan Santanam, ein indischer Name, ja, auch schwer zu sprechen, Head of Silicon Engineering, also der ganzen Gruppe Silicon Engineering Head, der übernimmt jetzt Aufgaben von Johnny Srucci, wie Sie sagten, und unter anderem Low-Level-Chip-Funktionen. Ja, manchmal ist es erstaunlich schwer, solche Sachen zu interpretieren. Keine Ahnung, warum es bei Apple Low-Level-Chip-Functions als Team gibt und das separat war. Keine Ahnung, whatever, müssen wir mal einfach so da stehen lassen. Keine Ahnung, wie brauchbar diese Meldungen sind. Der scheint also mehr der Silicon Engineering Sachen unter sich zu vereinen, können wir im Prinzip so zusammenfassen. Und dann gibt es noch eine Veränderung bei Zongyan Chen, der ist Apple Modem Lead, ne? Also derjenige, der die Apple Mobilfunk Modems managt. Und der übernimmt jetzt von Johnny Srucci Batterie- und Kamera-Engineering. Also auch da zwei sehr wichtige große Teams, die Srucci bisher persönlich gemanagt hat. Und die gehen halt eben dann an Chen hier. So. Und eins habe ich noch vergessen, und zwar Sensor Software Development. Das übernimmt er auch noch. Da scheint es sich wohl um diese Abteilung zu handeln, die diese nicht-invasive Blutzuckermessung am Bauen sind. Da haben wir ja gerüchtemäßig schon immer wieder drüber gesprochen. Vor allen Dingen so vor einem Jahr, anderthalb Jahren gab es da sehr viele Gerüchte. Dann hieß es dann irgendwann final, es ist noch nicht gut genug. Die müssen noch mal intensiv weiterarbeiten. Und hier in dem Sinne taucht das jetzt erstmalig wieder auf. Interessanterweise hatte ich die Tage so von der Seite reingesteckt gesehen, dass es da wohl eventuell, ich glaube John Gruber ist es gewesen, der es geschrieben hatte, eventuell diese Umstellung geben könnte, weil sie da Fortschritte hatten und das jetzt produktifiziert werden soll. Aber das ist nur eine hypothetische Geschichte gewesen, soweit ich das verstanden habe. Ja, könnte also sein, dass uns das irgendwie in Kürze irgendwo wieder ja, begegnen wird. Na schön. Ja, also das waren die Personalien, vor allen Dingen halt eben Johnny Srucis Team umgestellt und ein paar ja, Reorganisationsgeschichten und ja, Tom Reap ersetzt John Turnus als Head of Hardware Engineering und ja, den Rest kennen wir schon. John Turnus wird CEO und Johnny Srucci eben Chief Technical Officer. Ja. Na schön. So viel zu den Personalien. So, und dann haben wir noch ein ganz anderes Thema und zwar hier 9to5Mac hatte berichtet von einem Interview von Apple Music VP Oliver Schusser, der ja, ist auch ein langjähriger Mensch, ne, mit deutschen Wurzeln, soweit ich das verstanden habe. Deswegen kriege ich den Namen ausgesprochen. Und ja, der hat, ich weiß gar nicht in welchem Interview, das wurde bei 9to5Mac überhaupt nicht erwähnt, aber er soll in einem Interview erwähnt haben, wie viel AI-generierte Musik es bei Apple Music geben soll. Und das fand ich ja irgendwie interessant zu hören. Und zwar sagte er, ein Drittel der eingereichten Tracks seien zu 100% AI. Die haben ja da jetzt so Flex eingeführt. Das ist, glaube ich, im März gewesen. Und diese Flex, die sollen halt eben dann jetzt von den Anbietern gesetzt werden. Apple nennt die Transparency Tags. Die sind freiwillig in Anführungsstrichen, aber Apple erwartet von den Anbietern, dass sie AI zu markieren haben, wenn sie wesentlich bei der Erstellung von den entsprechenden Tracks gewesen ist. Wahrscheinlich auch jetzt deswegen diese Unterscheidung 100% AI, die er da im Interview genannt hat. Und ja, also ein Drittel von den eingereichten Tracks ist auf jeden Fall vollständig AI-generiertes Material. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann hat er aber auch noch eine Vergleichszahl geliefert, die also ein schönes Bild letzten Endes zeigt, nämlich die Wiedergaben hat er dann hier noch genannt. Und zwar sagte er, von diesen AI-Tracks sei der Anteil der Wiedergaben nur bei 0,5%. So, das heißt also, anders formuliert, es gibt massenweise AI-Tracks mittlerweile auf Apple Music, aber keiner hört's. So, ja, kein Wunder.
Ja, das ist ja wie bei YouTube, da sind ja auch ohne Ende AI-generierte Videos und ja, sobald du die startest, siehst du das ja schon, da denkst du dir, yo, okay, auf Wiedersehen. Mhm.
Ja, genau. Naja, also man kann letzten Endes einfach nur abwarten, wie sich das weiterentwickelt, aber ja, prinzipiell die 100% AI-Geschichten, die werden halt eben keine Akzeptanz erzeugen, nehme ich mal an. Ja, da braucht man sich nicht mühen drum. Na schön. Okay. So. Ja, okay. Jetzt ist mir Pages abgestürzt. Wunderbar. Einen Moment, es kann sich nur um Stunden handeln. Ist mir eben schon mal abgestürzt. Ist ein bisschen instabil geworden, hey? So. Na schön. Wo sind wir gewesen? Bei AI-generierter Musik. Okay, sehr gut. So, dann haben wir nochmal ein ganz anderes Thema und zwar Ferrari. Dass ich also mal hier bei den Apfelnerds freiwillig von Ferrari spreche, das hätte ich ja auch nicht erwartet. Und na gut, aber es gibt tatsächlich eine Kleinigkeit, die ich erwähnen wollte. Das muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen, aber nicht viel. Und zwar Ferrari hat den, ich habe keine Ahnung, wie man das spricht, den Luce, nenne ich es jetzt mal, vorgestellt, L-U-C-E. Und mit dem Luce haben sie ihr erstes 100% elektrisches Fahrzeug präsentiert. Und ja, das Ganze ist nicht nur von Ferrari Chefdesigner Flavio Manzoni designt, sondern kollaborativ zusammen mit Jony Ive. Und ganz interessant, gestern Abend rausgefallen, hier irgendwie auf dem Kanal von Cleo Abram, der ich zufällig wegen was anderem folge, eigentlich ganz andere Inhalte, hat jetzt plötzlich dann irgendwie hier die beiden im Interview gehabt. Und also ich gehe da jetzt nicht so drauf ein, was jetzt das Auto angeht. Ne? Das scheint wohl ein sehr kontroverses Design zu sein, ist so gar nicht Ferrari-typisch. Ja, ganz davon abgesehen, dass es 100% elektrisch ist und natürlich der Ferrari-CEO legendär dafür zitiert worden ist, dass er niemals ein Elektroauto bauen wollen wird. Aber wir kennen das ja von Steve Jobs, whatever, was interessiert mich mein alter Scheiß, haben sie hier an der Stelle jetzt auch natürlich gesagt. Und aber lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt also ein in Kollaboration mit Jony Ive designtes Auto und auf der einen Seite, wenn man sich das anschaut, ja, ich packe mal einen Link in die Shownotes zu dem YouTube-Video, das lohnt sich wirklich mal anzuschauen, denn als ich das gesehen habe, dachte ich mir, Eureka, das hätte auch das Apple Car sein können. Was habt ihr dazu gedacht?
Moment, ich muss es mir anschauen.
Ich habe da noch gar nicht gesehen.
So,
mach mal Live-Reaction.
Ja, krass. Nicht schlecht. Ja, also ich finde, der sieht ganz stuckelig aus. Der ist bestimmt gut schnell. Der wiegt ja gar nichts, das ist ja Mini.
Ja, es soll sehr leicht sein. Und auch sehr, also sehr energieeffizient.
Super. Ja, damals kam er raus, als er mit Love From rausgekommen ist. Da hatte der ja, glaube ich, auch eine Presseerklärung, dass er jetzt mit Ferrari zusammenarbeitet.
Ja, sie hatten ja die Dashboard-Designs schon vorgestellt. Ne? Da hatten sie ja schon gesagt, dass das in Kollaboration mit Jony passiert wäre. Aber ja, das scheint wohl doch dann noch mehr mit Jony passiert zu sein. Ja.
Also ich finde den wirklich, also ist schon echt unique.
Ja, aber letzten Endes, und das muss man dann auch irgendwie so ein kleines bisschen stehen lassen, tatsächlich irgendwie erinnert es an das, was wir von den Concept-Designs von dem Apple Car gesehen haben.
Ja, ja.
Ne? Ja, und das alleine wollte ich einfach mal erwähnt haben. Und dann gab es tatsächlich auch in dem Interview noch so eine kleine Szene, die ist gar nicht von der Cleo, die das Interview geführt hat, entstanden, sondern irgendwie hier Flavio Manzoni sagt zu Jony Ive, die Herausforderung bei dieser Kollaboration sei auch gewesen, dass das ja Jonys erstes Auto sei. Und Jony guckt ihn an, so irritiert, und dann stammelt das ein bisschen in der Gegend, so yeah, it's. Und dann fängt dann Flavio Manzoni an zu realisieren, dass er irgendwas Falsches gesagt hat und redet einfach was anderes weiter. Und letzten Endes muss Jony also sich dann nicht rechtfertigen. Aber natürlich ist das nicht sein erstes Autodesign gewesen. Er hat ja das Apple Car entworfen, aber das darf er natürlich nicht in einem offiziellen Interview erzählen, weil er natürlich da wahrscheinlich noch entsprechend Schweigevereinbarungen drüber hat, weil das unreleased Produkte sind. Deswegen hat er da ausdrücklich rumgedruckst. Ja, also wer sich das mal angucken möchte, so Position irgendwie 11 Minuten 40 Sekunden, könnt ihr mal schauen. Da geht das los. Und in dem Sinne fand ich irgendwie lustig, dass er da so rumdruckst und irgendwie nicht weiß, was er sagen soll. Da scheint er ihn wirklich irgendwie überrascht zu haben. Ja, sehr schön. Na gut, also wie gesagt, Link in den Shownotes, könnt ihr euch mal anschauen, wenn euch das interessiert. Ja, soll übrigens eher teuer werden, habe ich mir sagen lassen, aber ich habe noch keinen Preis gehört.
Ja gut, das ist ein Ferrari, ne?
Also sogar für Ferraris soll es eher teuer werden, haben sie gesagt. Also Upper End Ferrari-Preis hieß es.
Ja,
600, 700.000 Dollar hatten sie geschätzt.
Ist ja nichts gegen den Hypercar, was 3,5 Millionen von Ferrari kostet, aber gut, dass der Ding nicht erschwinglich wird, war anzunehmen. Ich finde, sieht halt so gar nicht nach Ferrari aus irgendwie.
Also ja, genau. Es ist halt eben das Apple Car.
Ehrlicherweise finde ich es hässlich. Also.
Ja, genau.
Ich finde es hässlich.
Ich finde es hässlich. Ach, das ist ein schönes Auto.
Jetzt so als.
Also hässlich ist der nicht.
Also
doch, ich finde den hässlich.
Also ist für halt den eben Preis ist der vielleicht hässlich, ja.
Nee, ich finde den allgemein, ich finde das kein schönes Auto.
Der ist ja schweineteuer, du.
Der gefällt mir nicht, wie der aussieht. Also das ist ein bisschen sehr kompakt irgendwie. Der müsste länger gezogen sein. Ich finde
der sieht aus wie ein Hot Wheel.
So, ja, genau. Die Front, das sieht seltsam aus. Also das, nee, das hat nichts. Also das passt für mich irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Das ist kein schönes homogenes Auto. Also absolut nicht. Noch nicht mal in der EV-Branche. Und da gibt es schon echt hässliche Autos, die auf Effizienz getrimmt sind. Aber das ist wirklich nicht schön. Also es finde ich wirklich kein, es hat auch nichts Sportliches, nichts. Also es ist wirklich kein schönes Auto. Ich finde das überhaupt nicht schön.
Ja.
Gar nicht.
Naja, also Johnny sagte, er findet es schön. Ja, und es ist halt eben extrem hocheffizient, haben sie betont. Ja, also das wäre.
Haben sie auch Werte genannt, anstatt nur zu reden? Haben sie einen CW-Wert genannt?
Ich habe es gerade aus dem Hinterkopf. Ich habe ja das Video nicht 100% gesehen, aber sie haben auf jeden Fall irgendwie in so einem Einblender gesagt, dass es extrem niedrige CW-Werte haben soll. Mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ja, aber whatever. Es ist auf jeden Fall irgendwie ein Johnny-Design, sag ich mal so.
Ich finde, der hat schon schönere gehabt. Aber gut, das ist ja Geschmackssache, bekanntlicherweise. Und,
genau.
Ja.
Naja, nur da ist mir interessant, dass sie das werde. Ich wollte ja nur darauf hinaus, dass sie es ja quasi dann jetzt recycelt haben, wo Apple das nicht benutzt. Wenn das wirklich in die Richtung geht, dass das Apple Car so aussehen sollte. Aber ja, wie gesagt, das hat mich wirklich dran erinnert. Na schön. Okay, so, dann haben wir die Nachrichtensektion durch und kommen zur Gerüchteküche. Und da haben wir als allererstes eine Meldung von My Drivers. Hier berichtet via Mac Rumors. Die haben hier Fotos gepostet von den durchsichtigen Hüllen, die Apple wohl scheinbar für die kommende iPhone-Generation plant. Und da habe ich mich dran zurückerinnert, durchsichtige Hüllen, da war doch mal irgendwas. Da hatten wir ziemlich drüber gemotzt. Ja, genau, ne? Also die durchsichtigen Hüllen, die waren ja gar nicht durchsichtig. Ich hatte mich da sehr drüber aufgeregt, als sie damals gekommen waren. Ne? Das schöne orangene Telefon gekauft und dann diese durchsichtige Hülle von Apple, die ja auf der Rückseite da diesen riesengroßen, rechteckigen, weißen Bereich hat, der eben gar nicht durchsichtig ist und der halt eben auch nur in weiß zu kaufen gewesen ist, was ja überhaupt nicht zu dem schönen Gerätedesign dahinter gepasst hat, weshalb ich ja dann mich postwendend rumgedreht habe und im Saturn stattdessen mehr für 10 Euro eine durchsichtige Hülle gekauft habe, mit der ich deutlich zufriedener gewesen bin dann als mit dem, was Apple mir hätte verkaufen wollen. Und lange Rede, kurzer Sinn, scheint Apple wohl auch mitbekommen zu haben, dass das unglücklich gewesen ist, denn die neuen Designs haben scheinbar wieder das vorherige Design, also das iPhone 16 Design quasi. Also einfach wieder vollständig durchsichtig und nur der MagSafe-Bereich hat diese weißen Streifen, aber nicht mehr dieses Rechteck, was komplett undurchsichtig ist, wie sie es für die 17er gehabt haben. Ja, kann man an der Stelle nur sagen, ne, bei Apple dauert das immer ein Jahr, bis sie sowas zurückrudern. Das ist dann schade für die Leute, die das so zwischendrin kaufen und damit unglücklich sind, ne? Aber naja, gut, das ist die schnellste Reaktionsgeschwindigkeit, die Apple für Zubehör hat. Und in dem Sinne scheinen sie tatsächlich jetzt drauf reagiert zu haben, was diese Hüllen angeht. Und da bin ich dann zumindest ein bisschen positiv gestimmt, dass es da wieder in die richtige Richtung geht. Na schön. So, dann haben wir eine Meldung von Aaron P613 auf X und der hat nur eine Kleinigkeit zu berichten gehabt, und zwar in der FCC-Datenbank in den USA, ne, Federal Communications Commission, die halt eben hier die Funksachen in den USA ja regelt und wo entsprechend dann auch immer Meldungen gemacht werden müssen für die entsprechenden Geräte, wenn die Funk verwenden. Da ist ja so ein traditionelles Leak, wo ab und an schon mal Produkte durchrutschen, die sich ankündigen. Und ja, tatsächlich scheint sich bei Apple hier etwas anzukündigen. Und zwar A3577, also die Produktnummer, die kennen wir schon. Die ist auch neu, die haben wir so bisher noch nicht gesehen. Und scheint auch ziemlich neu zu sein im Sinne von der Vergabereihenfolge. Ist also definitiv irgendwie kein altes Produkt oder sowas oder eins, was lange in Entwicklung gewesen ist oder sowas. Wir sehen hier nicht viel, weil das nur ein SAR-Testbericht ist und da ist nur eine Skizze von der Seite in dem Testreport drin, aber keine Fotos jetzt von dem Produkt selber. Aber von der Beschreibung her, von dem Testreport, scheint es sich um Bluetooth-Over-Ear-Headphones zu handeln. So, also ein Over-Ear-Produkt, welches aktuell noch keinen Namen hat. Ne? Wir wissen also nicht, ob das jetzt ein Apple-Produkt oder ein Beats-Produkt ist. Ne? Ich habe das extra nochmal recherchiert. Die Beats-Produkte, die haben seit der Übernahme damals auch diese A-Apple-Seriennummern, also diese nicht Seriennummern, Produktnummern bekommen. Also das könnte im Prinzip Beats, aber auch Apple sein. Und da gab es jetzt in dem Gerücht keine weiteren Details zu. Und es wurde dann wild spekuliert. Auf der einen Seite haben natürlich viele Leute angenommen, dass es sich um ein Beats-Produkt handeln dürfte. Die haben ja ein Over-Ear-Headphone, Solo heißt das, glaube ich, oder so. Ne? Und das könnte natürlich dann quasi eine neue Version sein, die eine neue Produktnummer bekommt. Es könnte aber natürlich auch ein Over-Ear-Design für Apple sein. Ja? Das fehlt bei denen im Portfolio natürlich auch noch. Ne? Aber ich weiß nicht, würdet ihr erwarten, dass das Apple irgendwie sein Kopfhörerportfolio erweitert, nachdem sie jetzt die Max aktualisiert haben?
Was du so Aktualisierung nennst.
Ja, ich weiß. Ich möchte ja nur mal positive Vibes in den Audiokram bringen.
Also irgendwie sehe ich da ehrlicherweise kaum Bedarf, was nicht heißt, dass das nicht passiert, aber ich sehe da jetzt aktuell nicht so den Bedarf, dass sie das da aktivieren. Dass sie das da erweitern. Mhm.
Ja, in dem Sinne, warten wir mal ab. Aber aufgrund dessen, dass es noch gar keine Gerüchte dazu gegeben hat, würde ich mal eher davon ausgehen, dass es ein Beats-Produkt ist. Ne? Eine Aktualisierung von den Solos oder was es war. Na gut, also die Freude bitte im Zaum halten. Aber wir haben es mal gehört. So, und dann haben wir noch eine Meldung von Mark Gurman, genau genommen 2 aus dem Power On Newsletter. Ja, auch er saugt sich weiterhin extremst die Sachen aus den Fingern. Ich habe viele Sachen gar nicht aufgeschrieben, die er erwähnt hat, weil er auch einfach immer nur dasselbe wieder schreibt momentan. Aber 2 Dinge waren da, die ich einmal kurz erwähnen möchte. Das erste, das ist so ein Do, das also Mark Gurman das jetzt berichtet, bin ich ja schon fasziniert. Und zwar soll im Rahmen des Digital Market Acts in der EU soll jetzt wohl noch weitere Streaming-Unterstützung in iOS 27 kommen, neben AirPlay. Gurman schreibt hier, dass neben AirPlay die Unterstützung weiterer Streaming-Dienste geplant sei, ausdrücklich erwähnter Google Cast, das macht ja auch Sinn, das ist ja auch der große Konkurrent. Er spricht aber auch von weiteren, jetzt in dem Kontext ungenannten Streaming-Lösungen, die auch integriert werden sollen. Also er sagt wortwörtlich AirPlay, Google Cast und weitere. Und das Ganze soll im Rahmen des Digital Market Acts, also der Konformität für den DMA, implementiert werden. In dem Sinne spekuliert er da selber schon, ob das jetzt dann innerhalb der USA kommen wird oder nicht. Wenn du mich fragst, nein. So wie sie es ja in der Vergangenheit jetzt auch gemacht haben. Alles, was sie für die EU machen müssen, kommt nur für die EU. Und in dem Sinne würde ich also das erwarten, dass das auch hier der Fall ist. Ist zumindest jetzt meine Hypothese, wenn das stimmt, dass das für den DMA gemacht worden ist. Ne? Naja, so, kann man also dann mal gespannt sein. Wie das dann gelöst ist, hat er dann irgendwie so ein bisschen noch beschrieben. Und das finde ich dann wieder so, meh, das würde dann wieder dazu passen, dass sie es für den DMA machen müssen. Dann suboptimal implementieren ist dann immer die beste Lösung, damit es keiner benutzen möchte. Denn German erwähnte hier, dass wohl nicht das Parallelbenutzen geplant sei, sondern nur das Auswechseln des Streaming-Dienstes. Also muss man wohl in den Einstellungen dann jetzt so einen Schalter haben, wo man dann AirPlay, Google Cast, weiteres auswählen können soll. Und dann bekommt man halt eben in dem Music Player dann das UI wahrscheinlich wie gewohnt angezeigt, aber dann halt eben einfach nur die anderen Geräte dahinter. Ja. Also ich befürchte, dass das richtig ist, ne? Weil das ist so eine klassische Lösung, die ich jetzt bauen würde, wenn ich die Leute am meisten nerven wollen würde damit. Denn, lustigerweise, ich habe ja auch gleich gedacht, also wenn sie da jetzt offiziell Google Cast-Unterstützung einbauen, dann kann man ja auch tatsächlich hier so einen kleinen Google-Lautsprecher potenziell mal in die Wohnung stellen und das da jetzt ins Betriebssystem einbinden und ansprechen. Das wäre ja eine schöne Sache, so von der Nutzersicht her gesehen. Ne? Und ich weiß nicht, wäre dir da heiß drauf, Google Cast Unterstützung zu kriegen?
Nö.
Das war schnell. Aber der Thorsten vielleicht eher. Der hat ja
Google Cast. Ja, ich hatte schon mal so einen Google TV Stick, aber nutze ich halt nicht mehr. Der ist A, schon uralt und B, nee.
Ist das alles gewesen, was du hattest? Ich dachte, du hattest auch mal einen Lautsprecher oder sowas da stehen.
Ja, Lautsprecher habe ich auch noch, aber interessiert mich nicht. Also ich habe die alten Echo Dots, das sind halt wirklich uralte Dinger. Ich wundere mich jeden Tag, dass die noch laufen. Wenn die bei Apple wären, wären die schon lange obsolet.
Ja. Ach, naja, gut. Das weiß man auch nicht so richtig. Manchmal unterstützen sie die Sachen lange und manchmal gar nicht. Das ist alles nochmal so ein Thema für sich. Naja, gut. Also, wie gesagt, wir beobachten das weiter. Könnte einfach da ein bisschen Bewegung geben, was die Streaming-Dienste angeht. So, zweite Meldung, ist so ein bisschen banaler noch, die AirPods-Einstellungen. Die habe ich die Tage selber gesehen und habe noch gedacht, WTF, was ist das für ein Dialog geworden? Total unübersichtlich und chaotisch. Und Apple hat das wohl scheinbar auch gemerkt, denn German schreibt hier, dass in iOS 27 der AirPods-Einstellungsdialog überarbeitet worden sein soll und er soll funktionaler und aufgeräumter werden. Ja, so wie man das erwartet, wenn er überarbeitet wird. Ja, kann man mal gespannt sein. Es kann nur besser werden als aktuell. Ja, schaut euch das mal an, wenn ihr AirPods habt. Das ist echt ein Wahnsinn, was das momentan für ein Dialog ist. Wie viele Bildschirme sind das? 10? Ja, das ist ja echt unendlich lang. Naja, gut. So, in diesem Sinne sind wir da durch. Ja, und damit sind wir auch am Ende, würde ich sagen. Es gibt weiterhin keine Updates, keine neue Beta. Zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung haben wir noch keine Beta reinbekommen. Könnte natürlich sein, dass Apple noch kurzfristig jetzt hier wieder was launcht. Aber vor der WWDC interessiert das sowieso niemanden mehr. Da kommt eh nichts Wesentliches mehr. Die 27 Beta interessiert uns natürlich dann in 14 Tagen dann erst so richtig. Und ansonsten sind wir fertig für diese Woche. Ich muss dann nochmal so machen. Ja, das bleibt nicht aus. Ja,
14 Tage.
Ja, genau. Also einen Termin machen wir nächste Woche noch, ne? Vorab. Noch so die letzten kleinen Gerüchtelchen, die uns nicht alles spoilern, irgendwie noch angehen. Und danach ist es dann fällig und dann freuen wir uns natürlich über alles, was da kommen mag. Sehr schön. Na gut, dann schreibt uns gerne Feedback via Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt auch gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ja, ansonsten sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Reinhören, Reinschauen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein und bis dahin sage ich auf Wiederhören.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch eine möglichst kühle Woche. Setzt euch irgendwo an den See und genießt die Sonne.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Die letzte Folge vor der WWDC. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche. Genießt das tolle Wetter. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.